wo ich angefangen habe, war erstmal ein Schock, wenn man dann in den Websaal kam. Ne? ...160 Web-Automaten machen ein gleichmäßig Geräusch. Einer alleine kam ein lauter vor, wie die 160. Auch die Spulmaschinen, die hatten da so wie so ein Pfeifenfass. Den Lärm kannte man, also der war da. Der ist eigentlich nur aufgefallen, wenn er nicht da war. Wenn am Freitagabend die Technik runtergefahren war, hast du dann gemerkt, bis der Letzte geklappert hat noch. Ne? Beziehungsweise am Sonntagabend ging es wieder los. Da hast du wieder gehört, wie auf einmal der Lärmpegel angestiegen, bis er sein Limit hatte. Und dann war das wieder gleichmäßig ruhig. Obwohl das eben viele auch heute mit dem Gehör dann zu tun hatten, ne? Weil das vieles nicht sehr ernst genommen wurde, ne? Mit dem Hörschutz. Wir als Handwerker haben das eigentlich kaum genutzt, weil wir immer Werkstatt rein, raus, also da hätten wir immer rein und raus machen müssen. Ne? Und das war uns dann doch ein bisschen zu lästig. Hinterher, sag mal, hätten wir es noch gemacht. Ne? Ich habe 1975 mit der Lehre begonnen als Elektriker. Ich war Betriebselektriker und dazu gekommen bin ich jetzt eigentlich wie viele hier im Ort. Meine Mutter hat hier gearbeitet und, ne, und dadurch bin ich da reingekommen. Wo ich von der Armee wiederkam, kurz danach, ist ein älterer Kollege ausgefallen aus gesundheitlichen Gründen und da wurde ich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Ne, also ich hatte von der Technik selber da noch wenig Ahnung und musste mir das halt alles mit Unterstützung mit der Kollegen noch, die da waren und dem Meister, den ich hatte, alles angeeignet und das lief dann eigentlich ganz gut. Ja, ich war eigentlich hauptsächlich, nachdem ich von der Armee wiederkam, für die Reparaturen der ganzen Technik, also sprich Webstühle, Schermaschinen, Spulmaschinen und so weiter, Haustechnik, alles was mit Elektro zu tun hatte, war ich mit zuständig. Ja. Wir haben zwei Schichten gearbeitet. Einer früh, einer spät im Wechsel. Und da waren wir eben hauptsächlich für die ganzen technischen Sachen zuständig. Wir hatten ja immerhin 160 Webmaschinen, 5 Schermaschinen, 3 große Spulmaschinen, glaube ich, waren es. Ja, und dann die kleinen Sachen halt noch. Eine Zettelmaschine, Schlichtmaschine, eine große Anlage. Das wurde ja alles Anfang der 70er Jahre neu aufgebaut. Damals hieß es, es sollte der modernste Textilbetrieb Europas sein. Ob das so war, weiß ich nicht. Das Garn wurde umgespult, geschert wurde, also Schermaschine. Dann gewebt auf den Maschinen, dann kam es an die Messmaschine, dann kam es in die Schauerei bzw. Ausnäherei, wo dann die Fehler rausgemacht wurden. Ja, das war so der Werdegang und dann ging das eben von uns nach Greiz und wurde dann noch veredelt. Wir hatten ja, sagen wir, von Handwerksbereich waren ja sämtliche Gewerke meistens in solchen Großbetrieben vorhanden. Ne? Elektriker, Schlosser, wir hatten Maurer, Maler, Tischler, Dachdecker teilweise, die haben im Sommer Dacharbeiten gemacht, im Winter haben sie mitgeheizt. Kupferschmied hat man einen alten, der, ne, von früher noch. Klempner waren, ne, also es waren eigentlich alle Gewerke, die man gebraucht hat. Wir konnten eigentlich fast alles selber machen, wenn irgendwas anlag. Wir waren eine Handwerkerbrigade, wir waren teilweise über 30 Mann. Und da gab es eben viele auch Unternehmungen miteinander. Ne? Da wurde Wandertag gemacht, da wurde Weihnachtsfeier und wurde auch gefordert, sozusagen diese Zusammenarbeit, diese Brigadenarbeit. Da gab es ja dann letztendlich irgendwie so auch Wettbewerbe unter denen, ne? Wer ist die beste Brigade, muss man Tagebuch führen, eine Wandzeitung machen, was hat damals dazugehört. Ne? Da lacht man drüber, damals war halt ein notwendiges Übel, Da gab es eben auch teilweise, wenn man dann irgendwie beste Brigade oder da gab es eben auch ein paar Pfennig in die Kasse. Damals war das eben sozusagen das Klatschzentrum, die Kreiger hier, da waren ja über 400 Mann. Und da hatte man auch gewusst, der ist verheiratet, das ist denen seine Frau, das sind seine Kinder. Man kannte das und das war im Ort und man hat auch alles erfahren. Heute erfährt man ja manchmal gar nichts, was im Ort passiert. Das gab es überhaupt nirgends mehr so, diesen Zusammenhalt. Bis, glaube ich, 95 war ich hier im Betrieb, wo dann der Herr Geisler von dem Inder das übernommen hat. Und da bin ich dann ausgeschieden, aber auf eigenen Wunsch, weil ich mich dann verändern wollte, weil ich da die Zukunft dann auch nicht mehr gesehen habe. Und ich vieles Arbeiten machen musste, was eigentlich mit Elektrik dann nicht mehr viel zu tun hatte. Unsere Technik wurde größtenteils nach Polen oder Türkei oder irgendwohin verkauft. Die habe ich noch mit abgebaut. Ein Teil wurden dann nagelneue Webautomaten aus Netschka rekonstruiert. Das ist nicht eine Stunde gelaufen. Das sind wir rübergefahren, haben die Technik abgebaut und hier wieder aufgebaut. Eigentlich totaler Irrsinn. Aber dadurch ging es halt hier noch 3-4 Jahre weiter. Ja, am Anfang hat ja keiner gewusst, was auf den Zug kommt. Ne? Erstmal hat ja jeder gejubelt, aber dann hat man schon gemerkt, ne? Weil auch die finanziellen Mittel von diesem Betrieb nicht so groß waren. Die Großaufträge weggefallen sind, was mir ja viel für die Sowjetunion oder Russland gemacht haben, das ist ja alles weggebrochen. Und der Westen wollte dann auch nichts mehr, weil wir es ja nicht mehr so billig machen konnten. Wir haben ja auch viel für den Westen gearbeitet, viele Stoffe, wo direkt an der Stoffkante dran stand, Made in West Germany. Ägypten war die letzten großen Aufträge für die Armee da unten. Also diese Aufträge sind, weil wir sie eben nur für den billigen Preis machen konnten, ja, alles weggebrochen. Ja, und dann kamen Lieferanten, die wollten dann teilweise einen Scheck haben oder Bargeld, ehe sie es abgeladen haben, es kam. Ne? Ja, ansonsten ja, hat dann jeder gemerkt, mehr muss ich kümmern, bis dann die ersten Entlassungen dann kamen, ne, notgedrungen. Natürlich hatte keiner groß Hurra geschrien, vor allem von den Älteren. Das war so. Von der Kreiger waren wir hier der letzte Betrieb. Ja, da ist eben von allen nicht mehr viel übrig geblieben. Ändern kann man das sowieso nicht. Wir sind ja froh, sagen wir mal, wie dieser Getzner in Gera, das ist ja ein ganz großer, hochmoderner Betrieb. Wir machen hier fast eine dreifache Leistung als wir damals. Und wir hatten damals schon schnelle Maschinen gehabt. Mehrere haben auch damals in Gera angefangen von uns oder in Pausa. Die Alten sind in Rente oder schon teilweise gestorben und die anderen haben halt sich umorientiert. Ansonsten ist halt hier nichts mehr. Das ist zwar schade, aber das Rad kann man halt nicht zurückdrehen.
Unterschläger, ne? Schützen rüber, nüber und buff und neue Spulen eingehauen und knack und das 180 Maschinen, weißt, was da drinnen abgegangen ist.
Laut. Wenn man da reinkam und hat das noch nie erlebt, den Krach, also das ist Wahnsinn.
Den Lärm kannte man, also da war da. Der ist eigentlich nur aufgefallen, wenn er nicht dort war.
Da hat sich automatisch das Ding dort eingeschlagen. In jeder Abteilung stand überall andere Maschinen und die haben alle anderen Krach gemacht. Wirklich Krach.
Die haben dann angefangen und sich so an. Das war halt die Wärmepegel. Wir haben gewöhnt, 160 normal unterhalten. Und ich gleich muss ich ansprechen.
Pegel war so, das war schönes Bierrauschen. Das ging auch nicht so auf die Ohren.
Einer alleine kam ein lauter vor wie die 160.
Laut. Sonst ist es bei uns im Büro sehr still.
Laut.
Wenn ich am Computer sitze, da brauche ich rundherum nichts. Aber wenn ich zu Hause in meiner Werkstatt bin, ist es unterschiedlich. Manchmal brauche ich die Stille und ich höre aber auch sehr gerne Musik. Ich habe ja zwei Arbeitsplätze. Das eine ist der in Greiz im Textilforschungsinstitut. Und der andere, das ist meine Werkstatt zu Hause. Ich sage nicht Atelier, ich sage ganz bewusst Werkstatt. Bei beiden kann ich sagen, sie sehen chaotisch aus. Also ich würde mal sagen, kreatives Chaos rundherum. Und ich brauche um mich herum auch immer so ein paar kleine kreative Sachen oder irgendwas, ne, was mir so den Tag verschönt. Zu Hause in meiner Werkstatt ist es genauso. Da liegen ganz, ganz viele Sachen rum, viele Materialien, Bücher stapeln sich da in den Regalen. Ich habe eine große Arbeitsplatte, die immer auch voll ist mit Material, wo ich mir dann, wenn ich was mache, so einen Freiraum wieder schaffen muss. Und oftmals ist es aber so, es kommt der Moment, wo ich wahrscheinlich im Kopf auch einen Freiraum brauche und dann fange ich an aufzuräumen. Na, dann wird alles ganz ordentlich aufgeräumt und weggeräumt und weggeschmissen und dabei kommen schon wieder so viele neue Ideen. Man bekommt irgendwas in die Hände, woraus dann schon wieder irgendwas entstehen muss. Ich habe schon immer gerne mit Textil gearbeitet. Das kommt wahrscheinlich daher, ich bin die ersten 6 Jahre mit meinen Eltern bei meiner Oma groß geworden. Und meine Oma, die hat viel genäht und hat auch viel Handarbeiten gemacht. Und wahrscheinlich ist das Interesse da schon entstanden. Ich habe dann in der Schule in einem Zeichenzirkel gearbeitet und nach der Schule dann in einem Textilzirkel mitgearbeitet. Das war noch in der DDR. Und wollte gerne studieren und das ist mir leider in der DDR verwehrt worden, weil ich kein Abitur machen durfte. Und habe aber die Chance nach der Wende genutzt und habe mich dann doch noch für ein Studium in Schneeberg beworben und wurde dann auch genommen, nachdem ich gesagt habe, dass ich kein Abitur habe, aber aufgrund von besonderer künstlerischer Begabung studieren durfte. Ja, so bin ich zum Textil gekommen und seitdem lässt es mich nicht wieder los. Es hat sich dann nach dem Studium die Arbeit im Textilforschungsinstitut in Greiz ergeben, weil ich dort den praktischen Teil meiner Diplomarbeit realisieren konnte. Und so habe ich den Direktor in Greiz im Textilforschungsinstitut überzeugen können, mich probeweise einzustellen für ein Jahr. Und aus diesem einen Jahr sind jetzt schon 27 geworden. Meine Arbeit im TTV ist sehr vielschichtig. Ich habe damals angefangen, 1997, im Bereich Stickerei. Ich hatte mich schon während des Studiums auf das Sticken spezialisiert, weil mir das eine sehr interessante und vielfältige Technologie erschien. Ist es bis heute auch. Zuerst habe ich bei Forschungsprojekten unterstützt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und irgendwann habe ich dann selbst angefangen, Forschungsprojekte zu beantragen und auch zu bearbeiten. Das heißt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Textilforschungsinstitut, bin für die Beantragung und Durchführung von Forschungsprojekten verantwortlich, mittlerweile zum Teil auf sehr technischem Gebiet. Das hat sich auch während der Jahre entwickelt. Wir haben die ersten Jahre noch viel für die Stickereiindustrie im Vogtland gearbeitet. Da war die Arbeit eher im Gestalterischen zu sehen, in Zusammenhang mit neuen Funktionen. Und jetzt ist es aber immer weniger die Stickereiindustrie, sondern ganz vielschichtig Automobilindustrie, Medizin, Ja, also ganz, ganz verschiedene Bereiche. Im Moment habe ich ein sehr interessantes Forschungsprojekt, das läuft noch dieses Jahr, mit zwei Museen in Greiz und auf der Burg Mühlau, wo es darum geht, Kulturgüter, die sehr wertvoll sind oder zum Teil nur einmal auf der Welt existieren, zu schützen vor Naturkatastrophen, vor Brand, vor Löschwasser und dergleichen mehr. Mein zweites Standbein ist in Greiz das Marketing. Ich unterstütze auch im Marketing, weil ich schon viele Jahre auch fürs Marketing gearbeitet habe. Ne, ob das jetzt Flyer sind, Gestaltungsgeschichten oder den Jahresbericht, den wir jedes Jahr machen müssen. Das ist so die zweite Aufgabe oder der zweite Schwerpunkt im TTV. Man kann das gar nicht trennen. Design jetzt abzutrennen von einem wissenschaftlichen Prozess, das haben wir auch über die vielen Jahre festgestellt und praktiziert. In den meisten Fällen ist es ja so, dass am Ende eines Forschungsprojektes dann ein Prototyp oder zumindest ein Funktionsmuster entstehen muss, weil wir ja auch zur Veröffentlichung verpflichtet sind. Ne? Und es immer auch schön ist, wenn man zeigen kann, was im Forschungsprojekt entstanden ist. Und das ist dann auch noch so eine Aufgabe, die man betreut von Anfang an im eigenen Forschungsprojekt und dann peripher auch bei anderen. Ne, zu gucken, wo geht die Entwicklung hin, ne, was kann ich am Ende zeigen aus dem Forschungsprojekt. Ist manchmal nicht einfach, weil es ja zum Teil auch Grundlagen sind, die da erforscht werden. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, da auch eine entsprechende Präsentation zu machen oder eben was Kleines zu entwickeln, was dann gezeigt werden kann. Und andererseits genieße ich es auch, wenn Kollegen zu mir kommen und sagen, hier Nora, guck mal, ich habe hier was Interessantes, kannst du das gebrauchen? Ne? Das fängt bei Materialien an oder irgendwelche Dinge, ob das jetzt zum Beispiel alte Webschützen sind, ne, die keiner mehr braucht. So lebe ich halt auch viel von den Materialien, die in Greiz zur Verfügung stehen. Oder guck einfach durchs Technikum, was wird da wieder Interessantes entstehen. Und da kommen einem so viele neue Ideen.
Bücher,
Zeitschriften, Kataloge.
Geguckt, gelesen.
Gefachsimpel.
Sodass so ein Tag mit 24 Stunden oft gar nicht ausreicht, um das alles irgendwo zu verarbeiten.
Textiles Material ist für mich schon immer sehr spannend. Angefangen von historischen Textilien, die ja ganz viel zu erzählen haben, bis hin zu neuen Materialien, auch technische Materialien, die man ja auch so experimentell oder überhaupt bearbeiten kann, dass dann eine Emotion draus wird. Das Material an sich ist ja sehr statisch und erstmal oft nichtssagend und das liegt dann in meiner Hand, aus dem Material auch was zu entwickeln, was dann für andere und für mich selber auch Emotionen auslöst.
Aber es war schön. Es war eine schöne Zeit.
Es ist wirklich sehr emotional. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man zu Maschinen oder zu einem Industriezweig so Emotionen aufbauen kann.
Und am Webstuhl arbeite ich auch, weil da liegt ja mein Herz. Ich bin gerne dran, oder? An die
Kreiger-Zeit. Mit guten, ich bin also gerne zur Arbeit gegangen.
Es hat eigentlich Spaß gemacht.
Es war eine schöne Zeit, also ich kann es nicht anders sagen.
Und das, da hängt schon mein Herz dran, das zu erhalten.